starkes Bekenntnis, wie ich meine. Es lässt sich sicher leichter singen als leben. Aber wir üben. Wir leben ja in sehr turbulenten Zeiten und da ist das Glauben an Gott für den einen die einzige Alternative, für den anderen bleibt nur Kopfschütteln über den, der das da zulässt. Aber wir haben nicht nur turbulente Zeiten, wir haben auch Urlaubszeit. Und da hat sicher der eine oder andere mitbekommen, dass es auch Angebote gibt für einen, also Weltraumflüge für jedermann. Doch ich meine, so angesichts eines Ticketpreises von 250.000 US-Dollar, da bleibt der Ausflug vielleicht so ein Kick für Hochprivilegierte. Sie können ihre innere Leere durch Adrenalin betäuben, für einige Sekunden in einer komfortablen Kabine schwerelos Purzelbäume schlagen, sich fühlen wie Neil Armstrong, während wir mit ganz anderen Problemen kämpfen. Unwetterlagen, wie aus Regen eine Katastrophe wird, bei der kaum mehr kaputt gehen kann. Die Feuerwehr muss Keller auspumpen, die andere Brände löschen, weil Urlaubsgebiete in Flammen aufgehen. Und dann immer auch wieder Raketen, Hagel und Brandballons auf Israel. Liebe Gemeinde, eine gewaltige Unruhe hat die Welt gepackt. Und dazu kommen obendrein natürlich noch unsere persönlichen Sorgen. Jedenfalls gibt das zusammengenommen ein großes Gefühl der Unsicherheit, der Verlorenheit, ja auch des Ausgeliefertseins. Und ich bin sicher, wir haben längst nicht alles hinter uns. Aber dieses ständige Beschäftigtsein mit Katastrophen, das macht teilweise müde. Es zerfasert und erschwert auch Beziehungen zu Gott. Und das Wichtigste im Leben wird deshalb oft an die Ränder des Alltags gedrängt oder bleibt gar ganz auf der Strecke. Wie gut, dass wir, wenn auch zögerlich, mit dem Wunsch einer Begegnung hier im Haus des Herrn zusammenkommen können. Und in eine ähnliche Situation hinein, da sagte Jesus damals seinen Jüngern ein Gleichnis. Ich will meinen Ausführungen die Überschrift geben, wie der erste Folie: Good Guy, Bad Guy, Punkte sammeln für den Himmel. Also schlechter Mensch, guter Mensch, sind wir da, um Punkte für den Himmel zu sammeln? Ich meine, um den großen Rahmen zu spannen, manche mögen von Gott denken, er hat zwar die Welt geschaffen, übt aber seither keinerlei Einfluss mehr aus. Ist gut vergleichbar mit einem Uhrwerk, das mal angedacht war, das konstruiert und gebaut wurde und irgendwann auch in Gang gesetzt. Und seither tickt es halt so vor sich hin. Liebe Gemeinde, diese Denkweise schickt Gott in den Ruhestand oder degradiert ihn von mir aus zum Frühstücksdirektor oder auch zum Ehrenpräsidenten des Universums. Von biblischem Denken her ist diese Auffassung unannehmbar. Nach biblischen Aussagen macht Christus allen, auch heute, das Angebot seiner Erlösung. Und am Ende werden alle Menschen einmal zur Rechenschaft gezogen über dem, was wir aus dem gemacht haben, was er für uns tat. Ich sage das nicht deshalb, weil das eine brandneue Erkenntnis gewesen wäre, sondern wir wollen uns bewusst machen, dass die Weise, wie wir heute über Gott und sein Erlösungswerk denken und sprechen, hier unser Leben bestimmt. Geht es also damit ums Punktesammeln für die Ewigkeit oder ums Sammeln von Glückseligkeitsmärkchen, um ein Lehrstück der Gottgefälligkeit? Und es gibt da ein Gleichnis, das uns sehr krass über die unterschiedlichen Lebenshaltungen spricht und vor Augen führen möchte. Nächste Folie bitte. Wir lesen Lukas 18, Verse aus Lukas 18, 9 bis 14. Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Er wandte sich damit besonders an die Menschen, die selbstgerecht sind, auf andere herabsehen. Andere Übersetzung heißt, die sich vermaßen, dass sie fromm wären. Und andere verachteten, ist das überhaupt ein Wort für uns? Weiß der da vorne überhaupt, wen er da vor sich hat? Zwei Männer, hier könnten eigentlich sich die Frauen ausgenommen fühlen, was natürlich schade wäre. Sie gingen hinauf zum Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere Zolleinnehmer. Und selbstsicher stand der Pharisäer dort oben und betete. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und nicht so wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste 2 Tage in der Woche, gebe von allen meinen Einkünften den 10. für dich. Wir hörten neulich von Joe eine Predigt darüber. Nächste Folie. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen. Er wagte nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst betete er: Gott, sei mir gnädig und vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dass dieser Mann, er ging von seiner Schuld befreit nach Hause. Nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Liebe Gemeinde, eigentlich ist dieses Gleichnis so schlicht und es scheint so sehr die Selbstverständlichkeit zu besitzen, die uns von Kind auf vertraut ist. Man scheut sich ja fast noch ein Wort dieser Darstellung, über diese Darstellung zu verlieren. Sollten wir dieses Gleichnis nicht in seiner monumentalen Einfalt einfach so stehen lassen? Und von weitem, von mir aus mit ehrfurchtsvoller Geste grüßen wir einen alten Bekannten. Aber ist es nicht so, dass gerade in den vertrauten Dingen, dass man da die inneren Geheimnisse übersieht? Vielleicht auch, weil sie einem zu nahe sind. Seit Jesus dieses Gleichnis erzählt, ist der Pharisäer in unserer Fantasie gern zum Prototypen des Heuchlers geworden. Er ist bereits von uns verurteilt, bevor Jesus sein Urteil fällt. Die Erzählung legt eine einfache Gleichung nahe, nämlich so wie der Pharisäer zu sein ist schlecht, wie der Zöllner zu sein ist gut. Aber wir sollten da schon ein bisschen genauer hinschauen, über dieses Schwarz-Weiß-Muster hinauskommen. Wir wollen deshalb die Haltung beider Gestalten neu bedenken. Ich beginne mit dem Pharisäer. Für mich gleicht er auf den ersten Blick einem Menschen, der sich darum bemüht, seinen Glauben im Alltag umzusetzen. Ein Mensch, dem unsere Achtung und Anerkennung gilt, der versucht, mit anderen ehrlich umzugehen, niemand übers Ohr zu hauen. Und er will auch für seine Familie sorgen, auch ein friedliches Miteinander an seinem Arbeitsplatz haben. Und es geht ihm auch durchaus darum, dass es in der Welt gerechter zugeht. Im Gebet mag er nun seine Freude zum Ausdruck bringen, dass es ihm gelungen ist, fromm und den Geboten gemäß zu leben. Glaube findet nun mal seinen Ausdruck in Taten. So könnte man denken. Wenn der Pharisäer allerdings jene verkörperte Eitelkeit wäre, die in geschwollenem Pathos immerfort seine Großartigkeit verherrlicht, der keine Unterhaltung, nicht einmal ein Gebet vorüberziehen lässt, ohne in versteckter Weise oder eben auch offen seine Vorzüge preisen würde und mit zunehmendem Behagen jede Verehrung in sich hineinschlürft, dann hätte dieses Gleichnis geradezu eine banale Pointe, eine pure Selbstverständlichkeit. Ich behaupte gar, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass der Pharisäer ein Mann ist, der seinen Gottesdienst blutig ernst nahm. Ob nämlich jemand mit seinem Herzen bei der Sache ist, das erkennt man sofort, wenn es um die Magenfrage oder um den Geldbeutel geht. Beim Pharisäer ist das nicht so. Der hungert und opfert und er schraubt für den lieben Gott seinen Lebensstandard herunter. Ich meine, da hört doch bei vielen die Gemütlichkeit und auch das Christentum auf. ist auch keiner, der die Sammlung am Ausgang des Tempels der Liebe der Zuhörer herzlich empfiehlt, um die Spende dann selbst zu kassieren. Das Volk merkt, dass bei ihm die letzten Fundamente des Lebens eigentlich in guten Händen sind. Aber ich denke auch, dass mit diesen Worten der bestmögliche Blick auf den Pharisäer reichlich ausgeschöpft sind. Wir kommen zum Zöllner. Er ist wie der Pharisäer Jude. Er betreibt aber ein Gewerbe, das vom Betrug lebt. Denn er steht in den Diensten der heidnischen Besatzungsmacht, die die Zollstation meistbietend verpachtet hat. Ein Zöllner, der ignoriert gern die Vorschriften und versucht natürlich, aus den Zolleinnahmen so viel Profit wie möglich zu schlagen. Ich meine, das ist doch nicht wirklich ein Lehrstück der Gottgefälligkeit. Vor diesem Hintergrund ist das Urteil Jesu kaum zu begreifen. Von dem Zöllner, nicht von dem Pharisäer, sagt er. Er ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Und wir fragen natürlich besorgt, wo liegen die Fehler in der Haltung des Pharisäers, der ja Eigenschaften in sich trägt, die wir von uns kennen. Und es geht hier um einen Mann, der seinen Glauben ernst nimmt, so wie du und ich. Falsch ist sicher nicht, im Leben gelegentlich Bilanz zu ziehen, auch die eigene Leistung zu betrachten, vielleicht sogar ein bisschen stolz und dankbar zu sein für das, was man im eigenen Leben mit guten Vorsätzen in gute Taten umgesetzt hat. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie andere Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Das ist Teil des Gebets dieses frommen Mannes. Ein solches Gebet verhindert natürlich, dass der Pharisäer jeden Zöllner als seinen Bruder erkennt. Und es ignoriert auch, dass Gottes Liebe auch dem Zöllner gilt, ebenso wie ihm. Und leider sucht der Pharisäer im Gebet auch kein Gespräch mit Gott. Er erwartet Applaus für seine Gesetzestreue. Aber indem er sein gutes Handeln Gott vorhält, denkt er sich einen Gott aus, für den Menschen nur wertvoll sind, die gute Taten vorzuweisen haben. Und damit greift er in die Freiheit Gottes ein und legt ihn auf die Verwerfung des Zöllners fest. Nun, vom Pharisäer lerne ich, mich nicht auf Kosten anderer zu profilieren, aber vor allem meinen Glauben ernst zu nehmen. Nicht nur fromm zu reden, sondern auch zu handeln, sodass andere erkennen, Nächstenliebe ist für Christen nicht nur ein Wort. Und wenn jener Zöllner wirklich von dieser ergreifenden, sentimentalen Demut wäre, wie er so in unserer Fantasie lebt, dann enthielte diese Geschichte ebenfalls keine Probleme. Aber so ist der Zöllner nicht. Er ist ein brutaler Bursche im Dienste der Besatzungsmacht und der zugunsten seiner eigenen Tasche sein Volk auslaugt. Wenn man sich das klar macht, ist es nicht selbstverständlich, dass Jesus den Zöllner lobt und den Pharisäer durchfallen lässt. Da kann man sich natürlich schon fragen, ist das Urteil des Volkes überhaupt nichts wert? Ist denn in den Augen Gottes immer das Gegenteil richtig? Was für ein merkwürdiger Gott, der den Zöllner annimmt und den Pharisäer zurückweist. Wir wollen diesen Gott, der in unseren Augen so merkwürdig handelt, zu verstehen suchen. Wir wollen versuchen, die beiden Gestalten mit Gottes Augen zu sehen, denn wir werden ja auch mit seinen Augen gesehen, beurteilt. Aber man kann das eigentlich nur tun mit dem tiefen Erschrecken, denn die beiden Gestalten sind ein Stück von uns. Vielleicht sind einige unter uns, deren Gewissen sie anklagt. Sie haben andere unglücklich gemacht. Sie werden mit ihren Trieben nicht fertig. Sie haben gekniffen, wo es eigentlich galt, einzustehen. Oder andere, die sind unerträglich eitel, haben einen verzehrenden Ehrgeiz. Sie ekeln sich am Ende vor sich selber und kommen damit nicht zurecht. Nun, ob so einer, ob so jemand als Gerichteter weggehen muss aus Gottes Nähe, ob er Trost empfangen darf, dass Gott die Trauer und die Scham über sich selbst anerkennt. Dass er ihn nicht zurückstößt, sondern gerade deshalb lieb hat und willkommen heißt. Ich mache einen kleinen Einschub. Es gibt allerdings, und da zeigt sich die Kritikalität dieses Gleichnisses, es gibt allerdings auch Schuldbekenntnisse und Schwarzmalerei als Trick des Bösen. Das ist immer dann der Fall, wenn Demut zur Leistung wird. Man schnalzt heimlich mit der Zunge vor wohnebeitigen Gedanken, ey, welche Freude doch Gott an so einem geschlagenen Gewissen haben muss, an so einer Selbsterniedrigung. Aber man hat gerade kein geschlagenes Gewissen, sondern Satan hat uns mit dem Zöllnerhochmut geschlagen. Reichtum macht, verdirbt nicht den Charakter, sondern macht ihn sichtbar. Möglicherweise gleichen wir ja eher dem Zöllner und weniger dem Pharisäer. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich danke Gott, dass ich nicht so hochmütig bin wie dieser Pharisäer. Ich bin ein Räuber und ein Dieb und ein Ehebrecher. So ist nun mal der Mensch und ich bin halt auch so. Aber ich bin mir wenigstens im Klaren darüber, dass ich ein Wendlein besser bin als der Rest dieser Rasselbande. Nicht wahr, lieber Gott? Ich bin doch ein anständiger Mensch, dass ich mir nichts vormache. Lass doch die Engel ein Halleluja singen über einen Sünder, der so ehrlich ist wie ich. Also Good Guy, Bad Guy, schlechter Mensch, guter Mensch? Oder haben wir uns mit unserer bisherigen Analyse verlaufen? Denn wir finden ja auf beiden Seiten gute und schlechte Züge. Solche, die nachahmenswert sind und andere, die sind zum Davonlaufen. Wir spüren die Regung auch in unseren Herzen. Wie kommen wir weiter in dem Bemühen, unser Verhalten nun wieder eben mit Gottes Augen zu sehen? Was macht Jesu Urteil für uns verständlicher? Nun, ob man Zöllner oder Pharisäer ist, man Gott lieb ist oder abgewiesen wird, das liegt nicht an bestimmten uns eigenen Eigenschaften. Das liegt auch daran, ob man äußerlich demütig ist. Liegt nicht daran, ob man äußerlich demütig ist oder sich etwas vormacht oder ob man ehrlich ist. Alles, was wir tun und denken, kann nämlich vom Teufel benutzt werden. Und auch die frömmsten Wasser kann er auf seine Mühlen leiten. Man kann sogar mit der göttlichen Vergebung Schindluder treiben und sie zum Deckel der Bosheit machen. Unter uns Frommen ist es nicht ausgeschlossen, dass selbst beim Reden über Gott, seine Liebe und seine Vergebung und seinem Gericht, dass da mehr Rechthaberei als Rechtfertigung passiert. Müssen wir deshalb nicht gerade die frommen Aspekte unseres Lebens kritisch betrachten und durchleuchten. Kein Sündenbekenntnis sichert uns vor dem Hochmut. Auch die Demut ist eine Eigenschaft, die nicht immun ist gegen den Satan und legt Satan nicht genau und gerne in solche Nester sein Kuckucksei des Hochmuts und freut sich dann königlich, wenn die Frommen dieses Kuckucksei ausbrüten. Damit spitzt sich doch in dem Verständnis des Gleichnisses alles zu auf die Frage, wo sitzt denn jetzt genau der Unterschied zwischen diesen beiden Gestalten, deren Züge wir auch von unserem Leben kennen. Wenn der Zöllner eigentlich hochmütig und der Pharisäer demütig sein kann, ist denn bei Gott alles relativ? Wenn Gott mit dem Ausgebüchsten, mit dem Lumpen Gemeinschaft hat und der Teufel den Frommen im Pelz sitzen kann. Ich meine, Christen bewegen sich ja nicht im neutralen Raum, wo Gott einem von morgens bis abends immer nur liebt. Wir haben in unserem Gleichnis viele Parallelen zwischen den beiden Charakteren. Wir fassen sie in der nächsten Folie zusammen. Zunächst sind beide Juden. Beide gehen auch hinauf zum Tempel. Sie gehen hinauf zum Tempel. Ich darf das mal so sagen. Da flackt man sonntagmorgens also nicht im Nachthemd auf dem Sofa herum, zieht sich eine YouTube-Predigt rein und sobald sie einem langweilt, zappt man weiter. Dass wir uns richtig verstehen. Ein Livestream mag in Zeiten wie diesen ein guter Behelf sein und wir sollten unseren Technikern dankbar dafür sein, für ihr Engagement. Aber Gemeinde ist das nicht. Es ist ein Behelf, das ist meine Überzeugung. Sie wollen vor Gott stehen. Sie suchen also nicht einfach das Sofa auf oder gehen nach draußen in die Natur. Die Leute, sie wollen nicht einfach nur einen frommen Schauer erleben und dann so bleiben, wie sie sind. Der Gott in der Natur tut ihnen nämlich nichts. Er hat keinerlei Anforderungen. Aber auch hier, es ist ein Geschenk, in der Natur das raffinierte Handeln Gottes als Schöpfer zu erkennen. Ich weiß so ein bisschen, wovon ich rede. Und wer es nicht glaubt, der kann es gerne in meinem neuen Buch, Das Schweigen der Sterne, nachlesen. Ende des Werbeblocks. Beide Figuren treten vor den heiligen Gott und setzen sich damit seinem Anspruch aus. Sie wollen nicht in einer billigen Unverbindlichkeit leben, sondern stellen sich Gott. Das ist immerhin eine erhebliche Sache. Beide sprechen Dankgebete. Es zeigt sich also in ihrem Gottesdienst noch eine tiefere Verwandtschaft. Der Zöllner dankt ihm dafür, auch wenn es in der äußerlichen Form eine Bitte ist, dass es so etwas gibt wie Gottes Gnade. Dass so jemand, der schuldig ist, überhaupt sich Gott nahen darf. Dass man sich seinem Heiligtum als Unwürdiger nahen darf. Dass man nicht nur heimwehkrank und winselnd wie um das verlorene Paradies um ihn herumschleichen muss. Das ist eine erhebliche Sache. Auch der Pharisäer dankt Gott. Er dankt, dass Gottes Geist seinem Leben Spuren hinterließ, dass die große Befreiungstat Gottes ihn aus den Ketten seiner Triebe befreit hat und dass er dem Reich Gottes durchaus mit erhobenem Haupt dienen kann. Er sagt ja nicht einfach, ey, sieh mal, lieber Gott, was für ein feiner Kerl, dass ich bin. Du musst doch deine helle Freude an mir haben. Meine, das wäre eine böse Karikatur, wenn man so von dem Pharisäer dächte. Er dankt dafür, dass, was er mit der Hilfe Gottes geworden ist. Und beide üben dann eine Art Selbstbekenntnis. Ich meine, bei der Gegenüberstellung werde ich irgendwie an das Gleichnis der 10 Jungfrauen erinnert, die dem Bräutigam entgegengehen. Da gibt es so viele Gemeinsamkeiten, sie sind fast ununterscheidbar. Sie haben gemeinsam geglaubt, gemeinsam gewartet, haben ihre Lampen genommen, sind unterwegs müde geworden, sind gemeinsam eingeschlafen. Und letztlich war der kleine Unterschied das Öl für ihre Lampen. Eine von vielen Eigenschaften, die sie nicht hatten und möglicherweise gerade die entscheidende. Wir kennen den Ausgang von dem Gleichnis. Eine todernste Sache für Jesus' Nachfolger. Schon, dass die beiden Gestalten, um die es in diesem Gleichnis geht, mit einem Dankgebet vor Gott stehen, zeigt, dass sie schon durchaus tiefer in die Geheimnisse eingedrungen sind als Anfänger oder Gelegenheitsgrößen. Die pflegen sich ja gerne auf ihre Bitten zu beschränken. Und sobald die Not vorbei ist, ist Gott wieder vergessen. Es war also bei beiden Figuren keine vorübergehende Gebetspanik. Wenn nun das Dankgebet des Zöllners angenommen wird und das des Pharisäers abgelehnt, dann muss doch etwas mit dem Dank des Pharisäers nicht in Ordnung gewesen sein. Der Zöllner bekennt, dass er mit belastetem Gewissen vor Gott nicht bestehen kann. Meint der Pharisäer, dass er es doch kann? Nächstes Bild bitte. Wir sehen, wie der Pharisäer aus ganz anderem Stoff ist als jene fragwürdige Gestalt da unten an der Säule. Wäre es aber nicht eine heuchlerische und übertriebene Demut gewesen, wenn der Pharisäer die Unterschiede einfach nivelliert hätte und bekannt hätte, ey, vor Gott sind alle gleich, und hätte übertriebene Demut gespielt und solche Unterschiede einfach nivelliert, und er würde bekennen, wir stehen auf gleicher Ebene vor Gott. Der Zöllner und ich, wir brauchen beide seine Vergebung, seine Gnade. Und wir sehen, die Geschichte hat ihre Abgründe, und es ist, ich sage das erneut, nicht einfach, Jesu Urteil zu verstehen. Wir fragen, wie beide zu ihrer Selbsterkenntnis und zu ihrem verschiedenen Bekenntnis gekommen sind. Und genau dort treffen wir auf den entscheidenden Punkt. Denn wenn man erkennen will, dann bedarf es eines Maßstabs. Und an diesem Maßstab, da brechen nun die Unterschiede beider Gestalten auf. Nächste Folie bitte. Punkte sammeln für den Himmel. Der Pharisäer will seinen Rang vor Gott bestimmen und er misst sich nach unten. Und da drängen sich in der Tat Unterschiede auf. Auch wenn der Pharisäer einige Leichen im Keller haben mag, in dem er um seine Gedankenwelt, Verehrung in seiner Gedankenwelt und auch um seine Begehrlichkeiten weiß. Aber immerhin, er ist damit fertig geworden. Beim Messen nach unten entsteht immer Hochmut. Man möchte sich gerne in seiner eigenen Vorzüglichkeit bestätigt sehen, indem man sich über den anderen entsetzt oder zumindest erhebt. Wer sich nach unten orientiert und sich an den Schwächen seiner Mitmenschen misst, der wird sofort hochmütig. Eigentlich geht es ja nicht um das Schlechtmachen des anderen, aber man will sich selbst gut vorkommen. Und dieses Messen nach unten verdirbt dann auch die Inhalte des Dankgebets. Gewisser Dank Gott dafür, dass er ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Er weiß auch, dass dies nicht nur sein Verdienst ist. Aber nachdem er einmal seinen Maßstab nach unten angelegt hat, nachdem er der einmal sich selbst und den Zöllner ins Auge gefasst hat und die böse Leidenschaft des Vergleichens über sich Herr hat werden lassen, da beginnt plötzlich sein Blick mit Wohlgefallen auf sich selbst zu ruhen. Ich muss doch ein beachtliches Rohmaterial gewesen sein, damit der mich so hingekriegt hat. Gott muss doch etwas Besonderes an mir gesehen haben, dass er sich auf diese Weise mit mir eingelassen hat. Und damit hat der Satan schon wieder ein Kuckucksei in ein frommes Nest gelegt. Wer etwas mit Gott erlebt, der hüte sich vor Menschen, er hüte sich vor Vergleichen. Da kann auch Zeugnis geben schnell zum Hochmut werden. Und eben und nur hier, an dieser Stelle, da betet der Zöllner anders. Er hat sich zwar von Begehrlichkeiten beherrschen lassen, was ihn aber in Unruhe versetzte. Das war ja wohl der Grund, weshalb er in den Tempel kam und Gottes Nähe suchte. Für Menschen mit Gewissenslasten ist die Nähe Gottes der beste Ort. Und wo man mit einem belasteten Gewissen vor Gott tritt, sind einem die anderen schnurzpiepegal. Da ist man völlig einsam und allein mit Gott. Sonst hätte er ja auch beten können. Der Pharisäer da drüben, er mag ein anderes Format haben, aber er wird schon seinen Dreck am Stecken haben. Auch er ist ein Sünder. Das wäre sicher wahr und richtig gewesen. Aber wenn Menschen mit ihrem Leben vor Gott stehen, sind ihm die anderen egal. Darum ist die Situation des Zöllners echt und radikal ehrlich. Er misst sich nach oben. Nur Gott ist sein Maßstab. Er wagt nicht mal zu sagen, lieber Gott, weil dass für ihn in seinem Schmutz eine unerlaubte Vertraulichkeit gewesen wäre. Aber Gott sagt zu ihm, ey, du mein liebes Kind. Wir sollten uns davor hüten, so zu tun, als ob menschliche Rangunterschiede auch vor jener letzten Instanz Gottes Geltung besäße, vor der wir alle allzumal Sünder sind, Sünder und Bettler. Wir leben zwischen den Fehlurteilen, die wir selbst fällen, und zwischen den Überraschungen, die das jüngste Gericht einmal bringen wird. Darum sollten wir demütig und ehrfürchtig vor dem letzten Geheimnis des anderen Menschen stehen bleiben. Vor dem Geheimnis, das er mit seinem Gott hat. Vor dem nur sein himmlischer Vater weiß und sonst keiner. In diesem Sinne sind wir alle von diesen königlichen Augen Gottes erkannt. Aber wir selbst kennen in diesem Sinne niemanden, nicht mal unsere Ehepartner. Vielleicht ist auch der Zöllner einer geworden, der ein Jahr später sagen konnte, ich danke dir, Vater im Himmel, dass du mir durch dein Vergeben und durch deine große Barmherzigkeit Mut gemacht hast, eine neue Chance gegeben und dass ich sichtbar von dir geführt wurde. Haben wir die feinen Unterschiede, die feinen Nuancen herausgehört? In diesen ganz kleinen Unterschieden liegt das Schicksal der Ewigkeit beschlossen. Ein falscher Blick auf unseren Nächsten kann uns alles verderben. Vielleicht mag der eine oder andere fragen, wer kann dann überhaupt noch selig werden, wenn uns die Gnade Gottes so in den Händen verfaulen kann? Wer von uns ertappt sich nicht immer wieder bei jenem hochmütigen Blick nach unten? Hoffnungslose Lage, wenn Jesus nicht gesagt hätte, was bei den Menschen unmöglich ist, das macht Gott möglich. Der Zöllner macht mir mit seinem Gebet bewusst, bei allen Verirrungen und Verfehlungen, auch den Leistungen meines Lebens, bin ich auf das Erbarmen Gottes angewiesen. Wer die Welt anders sieht, der verkürzt sein Weltbild, so fürchte ich, auf das rein empirisch Fassbare. Und das ist zu kurz gegriffen. Jedenfalls sieht das Gott so. Nächste Folie. Wir fassen zusammen. Wir sprachen über die Demut und dass sie uns gern zum Leistung machen verleitet. Wir sprachen ja im Untertitel von Punkte sammeln für die Ewigkeit, was nicht drin ist, das haben wir gelernt. Und Demut ist keine Eigenschaft, die gegenüber dem Teufel immun wäre. Alles, was wir tun oder denken, kann vom Teufel benutzt werden. Auch die frömmsten Wasser kann er auf seine Mühlen leiten. Ich wünsche uns, dass wir dieses Bild vor Augen haben. Beim Messen nach unten entsteht immer Hochmut. Wo man mit einem belastenden Gewissen vor Gott tritt, sind einem die anderen egal. Messe nach oben, nur Gott ist Maßstab. Wenn wir mit seiner Gnade spielen, kann sie in unseren Händen verfaulen. Ich möchte beten. Herr, du weißt, woher ich komme. Herr, du weißt, wohin mich's treibt. Nimm meine starke Hand, schenk du mir Mut, vertreib die Angst, mach alles gut. Führ mich durch die Zeit, die mir doch bleibt. Amen.